Glaubensschritte. Ich bin ja immer derjenige, der dann, wenn er sich ein Thema ausgesucht hat, erstmal das Wort zu untersuchen. Glauben lasse ich jetzt mal raus. Ich denke, da sind wir ganz firm drin. Ich habe mich mal ein bisschen auf die Schritte konzentriert. Und wenn man dann Schritte bei Google eingibt und dann kommt, man geht auf Bilder, da geht's los. 10 Schritte zum Erfolg. Habe ich gedacht, es geht bestimmt besser. Ja, es geht besser. Dann fand ich 7 Schritte zum Erfolg. Oh, war schon nicht schlecht. Es ging noch besser. 5 Schritte zum Erfolg. Also ich habe es gefunden, bis zu 3 Schritten zum Erfolg. 3 Schritte zum Erfolg. Es ging natürlich immer um das liebe Geld, um Positionen, um weltliche Dinge. Also die Buchbranche ist im Moment sehr groß vertreten mit Schritten, mit Riesenschritten. Und die Leute, die sich dort das auf die Fahnen geschrieben haben, um auch darüber ein Buch zu schreiben, für die ging es wahrscheinlich schon so weit, der erste Schritt zum Erfolg war, das Buch zu schreiben. Die machen genügend Geld damit. Unter anderem fand ich auch 4 Schritte zum Erfolg im Islam, habe ich auch gefunden. So ein Buch gibt es also auch. Aber bei allen diesen Büchern habe ich eines vergeblich gesucht. 10 Schritte zum guten Glauben, 5 Schritte zum guten Glauben, 1 Schritt zum guten Glauben. Im christlichen Bereich war gar nichts dabei, was über Schritte zu finden war. Da habe ich gedacht, gibt es keine Schritte zum Glauben. Die Schritte an sich, wer weiß es nicht, jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, egal wie weit dieser Weg ist. Und jeder, der Kinder hatte, freut sich über die ersten Schritte, auch wenn sie unsicher waren. Wenn das Kind das erste Mal in die offenen Arme der Mama oder des Papas gelaufen ist, auch schwankend, das war ein Jubelsturm, das Kind hat das gar nicht begriffen, warum. Aber Papa und Mama oder Oma und Opa, die sind da mächtig stolz drauf. Im Laufe unseres Lebens gehen wir mit festem Schritt durch diese Welt. Aber ich habe mir sagen lassen, und so langsam merke ich das auch, dass die Schritte mit zunehmendem Alter wieder unsicher werden. Ja, manch einer kann gar nicht mehr laufen. Wie ist das nun mit den Schritten? Wie ist es mit dem Glaubensschritt? Was spricht eigentlich dagegen, sich taufen zu lassen? Das fragt einer, der sich fürs Taufen entschieden hat. Und für ihn spricht nichts mehr dagegen. Er sagt, dort ist Wasser, auftaufen. Das ist für unsere Täuflinge für die Zukunft vielleicht ganz interessant. War das eine rein rhetorische Frage? Was spricht eigentlich dagegen, sich taufen zu lassen? Oder steckt da mehr dahinter? Wir wissen, dass da eine Geschichte davor steht. Was spricht dagegen, sich taufen zu lassen? Hier ist Wasser, steigen wir aus, ich lasse mich taufen. Ja, es geht um den Kämmerer aus Ägypten. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Ja, ja oder nein?
Nein,
nein, gut. Reicht. Was spricht dagegen? Der Text steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Ich lese sie euch mal vor. Nicht von ungefähr habe ich mir dieses Thema ausgesucht, weil wir sind ja jetzt kurz nach Pfingsten und auch dieser Glaubensschritt geschah kurz nach Pfingsten. Und aus diesem Grunde habe ich gedacht, naja, dann bleiben wir mal an der Tradition und hängen uns an Pfingsten hinten dran. Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 40. Die Taufe des Äthiopiers. Ein Engel des Herrn sagte zu Philippus, steh auf und zieh nach Süden auf der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie führt durch eine einsame Gegend. Und er brach auf. Nun war da ein Äthiopier, ein Kämmerer, Hofbeamter, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der ihren ganzen Schatz verwaltete. Dieser war ja nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, und fuhr jetzt heimwärts. Er saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Und der Geist sagte zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen. Da sagte er: Verstehst du auch, was du da liest? Jener antwortete: Wie könnte ich es, wenn mich niemand anleitet? Und er bat den Philippus einzusteigen und neben ihm Platz zu nehmen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, lautete: Wie ein Schaf wurde er zum Schlachten geführt, und wie ein Lamm, das verstummt, wenn man es schert, so tat er seinen Mund nicht auf. In der Erniedrigung wurde seine Verurteilung aufgehoben. Seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Kämmerer wandte sich an Philippus und sagte: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet das? Von sich selbst oder von einem anderen? Da begann Philippus zu reden, und ausgehend von diesem Schriftwort verkündigte er ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber nun weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle. Da sagte der Kämmerer: Hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Wege? Wenn du aus ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er ließ den Wagen halten, und beide, Philippus und der Kämmerer, stiegen in das Wasser hinab, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entführte der Geist des Herrn den Philippus. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, und er zog voll Freude weiter. Den Philippus aber sah man in Aschdod wieder. Und er wanderte durch alle Städte und verkündete das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, sei du heute hier. Sei du heute hier und öffne uns die Ohren und die Herzen. Denn manches verstehen wir auch nicht. Vielleicht kommen wir heute einen Schritt weiter. Ja, sei du einfach hier und leite uns. Nimm alles weg, was uns von dir trennt, und segne uns. Amen. Tja, was spricht dagegen, sich taufen zu lassen? Dieser Kämmerer zog nach Jerusalem, um Gott anzubeten. Er war wahrscheinlich kein Jude. Er kam wahrscheinlich nicht ins Allerheiligste des Tempels, sondern musste dort beten, wo die Heiden waren. Und vielleicht, da er ja eine ganze Menge Geld besaß, hat er sich auch eine wertvolle Jesaja-Rolle gekauft. Und in der hat er nun gelesen. Vielleicht war er sauer, dass er außen vor gelassen wurde, weil er nicht im Innersten des Tempels beten durfte. Auf jeden Fall las er und verstand Bahnhof. Er verstand nichts. Wie vielen Menschen geht das so? Ich habe die Bibel gelesen, lange bevor ich gläubig wurde. Ich habe die Bibel nicht gelesen wegen Jesus Christus, sondern ich habe sie als Geschichtsbuch gelesen. Und ich habe in der Bibel gelesen, weil ich Verbindungen haben wollte zu meinem Hobby römische Militärgeschichte. Und da Judäa von den Römern besetzt war, war es zwangsläufig, in die Bibel reinzugucken. Und was ich da gelesen habe, habe ich nicht verstanden. Ich habe zwar viel gehört, und ich dachte, naja, zur Allgemeinbildung gehört es schon dazu, die Bibel mal gelesen zu haben. Aber ich muss euch ehrlich sagen, als ich bei den Registern ankam, den Geburtenregistern, über mehrere Seiten im Alten Testament, habe ich gedacht, Ein langweiligeres Buch habe ich noch nicht gehabt. Wahrscheinlich ist es mir dort nicht alleine so gegangen. Also wenn ich jemanden für einen Glaubensschritt motivieren will, werde ich ihm wahrscheinlich nicht das Geburtsregister vorlesen. Denn dann macht er einen Schritt, aber zurück. Ja? Also er sagt, bleib mir mit dem Buch vom Leibe. Die Bibel lesen oder in der Bibel lesen und nichts verstehen, es geht vielen Menschen so. Dann hatte ich den Vorteil, ich habe in der Bibel gelesen und dann bekam ich Erich von Däniken in die Hand. Und dieser Erich von Däniken, der belegt ja seine Aussagen sehr oft mit Zitaten aus der Bibel. Also er lehnt Gott nicht ab, sondern er verschiebt alles auf eine andere Welt und Außerirdische, die dann hier und also die ursprüngliche Frage kann er auch nicht erklären. Aber ich fühlte mich jetzt klug, denn ich hatte ja die Bibel gelesen, ich konnte mit argumentieren. Also ich habe versucht, die Bibel zu nutzen, um jemanden, der gläubig war, davon zu überzeugen, dass er falsch liegt. Ein Paradoxum, ja. Gerd war das. Ich habe versucht, ihn anhand der Bibel zu überzeugen, Gerd, du liegst falsch. Und dieser Gerd, der hat zugehört. Meine Frau fand das nicht so gut, denn wenn ich um 1 Uhr Schuleschluss hatte, konnte es auch mal sein, dass ich erst um 7 oder um 8 abends heimgekommen bin, weil wir in seinem kleinen Kämmerchen wirklich sehr anstrengende Diskussionen hatten. Und er hat mich reden lassen. Und auf jedes Zitat, was ich brachte, hatte der eine Antwort. Oder ein Gegenzitat. Das war frustrierend. Und zu allem Überfluss hat er das dann wirklich noch drauf gehabt und hat gesagt, ich gebe dir meine Bibel mit, das Neue Testament. Eins, was nur für die DDR gültig war. Die habt ihr gar nicht. Dagi hat sie noch. Ich habe gesagt, ja, gib mir das mal mit. Und was habe ich getan? Ich habe dieses Buch meiner Frau gegeben. Was daraus geworden ist, seht ihr selber. Mit Mark haben die zum Glauben. Also so ein Buch hat schon eine gewisse Macht. Ja, Glaubensschritte. Ich dachte, ich kannte mich aus in der Bibel. Und ich war so weit zu sagen, die kriege ich alle rum. Tja, dieser Gerd hat nicht locker gelassen. Er war wie Philippus, er hat mir erklärt, ich habe ja nicht verstanden, was ich gelesen habe. Ich habe es nicht verstanden und es dauerte lange, sehr lange, bis ich ansatzweise die ersten Worte der Bibel verstanden habe. Ich meine, sie verstanden zu haben. Den Anfang habe ich. Am Anfang war das Wort. Soweit bin ich jetzt. Das glaube ich. Das war der erste Schritt. Hier haben wir jemanden, der liest und stellt eine Frage. Kannst du mir erzählen, was damit gemeint ist? Und jetzt denke ich an mich. Ich warte ja nur drauf, dass mir jemand diese Frage stellt. Und dann, aber alles, was ich kann, lasse ich dann vom Leder und merke gar nicht, wie derjenige immer ruhiger wird, immer stiller wird und irgendwann gar nicht mehr zuhört. Warum bin ich nicht in der Lage, einfach auf diese Frage zu antworten? Auf diese eine Frage. Kannst du mir erklären, was da steht? Ich muss ihn nicht gleich mit dem gesamten Evangelium totschlagen. Beantworte seine Frage. Und jetzt kommt bei manchen wahrscheinlich die Angst, wenn ich was falsch sage, das soll er doch lieber jemand anders fragen. Ja, wir Menschen mit unserem blöden Perfektionismus. Keiner erwartet, dass ihr alles richtig auslegt und weitergebt. Weil ihr könnt es gar nicht. Keiner kann das. Ich habe eine lange Liste. Also wenn ich die ausrollen würde, bis zur Wand hinter. Und ich habe gesagt, wenn ich mal diese Erde verlasse, dann nehme ich die mit. Ich weiß nicht wie, aber ich nehme die mit. Und da sind ganz viele Fragen drauf. Und die will ich dann Gott stellen. Ich nehme an, ich brauche sie nicht mitnehmen, er wird mir meine Fragen beantworten. Ich weiß es nicht. Und ich darf dazu stehen zu sagen, ich weiß es nicht. Aber ich kann dir erzählen, wie ich zum Glauben gekommen bin. Was ich weiß, was ich erfahren habe. Und nichts bewegt einen Menschen mehr als ein persönlicher Bericht. Wenn ich ihm sagen kann, mit welchen Widerständen, mit welchen Schwierigkeiten ich gekämpft habe, um diesen Glaubensschritt durchführen zu können. Ich bin nicht perfekt und ich werde nicht alles richtig auslegen. Sehr oft ist es so, dass Persönlichkeit, persönliche Empfindungen mit reinkommen. Aber Gott hat genau uns nicht perfekte Menschen genommen, um sein Wort zu verkünden. Ich nehme an, viele Engel haben oben gestanden, als Gott gesagt hat, ich brauche noch ein paar, die unten helfen. Dann haben die gerufen, ich. Und Gott hat gesagt, nein, ihr Engel, ich habe da unten welche. Guck mal, da steht der Thomas und da steht die Dagmar und da steht der Oskar. Und die Engel, ausgerechnet die. Und was sagt Gott? Genau die brauche ich. Genau die sind es, die ich brauche. Die sollen das Salz der Erde sein. Und jeder andere in dieser Gemeinde. Hört zu, wenn euch Menschen fragen. Was hindert uns daran, von unserem Glauben zu erzählen? Wer verbietet es mir? Viele Menschen sagen dann irgendwann, hör auf, komm, lass mich mit dem Zeug in Frieden. Ich mag das nicht hören. Auch damit muss ich leben können. Ich muss nicht beleidigt sein, weil jetzt einer nichts vom Evangelium oder von meinem Glauben hören will. Den Jüngern ging es nicht anders, als Jesus sie aussandte. Auch sie standen vor verschlossenen Türen. Auch bei ihnen war es so, dass manch einer sie nicht hören wollte. Na, dann schüttel den Staub von deinen Schuhen und zieh weiter. Gott wird den richtigen Zeitpunkt finden. Gott findet den richtigen Zeitpunkt. Und dieser Gerd, der mir immer wieder von der Bibel erzählt hat und mit den Bibelstellen argumentiert hat, der hätte sich auch zwischendurch den Staub von den Schuhen schütteln können. Und da wäre ein ganz schöner Haufen zusammengekommen bei dem Staub, den ich da aufgewirbelt habe. Aber er blieb dran, immer wieder. Und ich glaube, das Schönste für Gerd war, als ich mich habe taufen lassen. Das war, ich schätze ihn so nicht ein, aber wenn ich jetzt Gerd wäre, hätte ich zu Hause in meinem Sessel gesessen und gesagt, ja, geschafft. Dieser Glaubensschritt, die Taufe, was hindert mich daran? Dort ist Wasser, ich will mich taufen lassen. Ein Taufgespräch war vorher vielleicht gar nicht notwendig. Es wurde die Bibel an eine bestimmte Stelle ausgelegt. Fühlt ihr euch, ich frage euch jetzt ganz ernsthaft, fühlt ihr euch in der Lage? Seid ihr dazu bereit? Ihr als Gottesberufene, ihr seid getauft, ihr lebt im Geist Gottes. Ihr geht am Weitsee im Weinheim entlang oder am Baggersee hier und es kommt einer auf euch zu, will eine Stelle ausgelegt haben oder fragt euch und er sagt hinterher, hier ist Wasser. Was spricht dagegen, mich jetzt zu taufen? Ich muss erst mal meinen Pastor fragen. Oder ich rufe mal schnell den Rolf an, vielleicht kann der kommen. Nein. Ihr dürft das. Ihr tauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Könnt ihr die Taufe dort vornehmen, wenn derjenige seinen Glauben vor euch bekennt. Da braucht ihr keinen Brief und kein Siegel. Ihr sagt, halt die Luft an. Überleg es dir nochmal, denn es dauert 5 Minuten. Also dann hättet ihr das mit dem Sterben und Wiederauferstehen zu ernst genommen. Ja? Ihr könnt es tun. Keiner hindert euch. Ihr steigt mit ihm ins Wasser und tauft ihn. Jetzt die Frage an mich, an mein Herz, bin ich dazu bereit? Bin ich dazu bereit, jemanden wirklich zu taufen im Namen Christi? Bin ich so weit, dass ich sagen kann, ja Herr, er ist ein Geschwisterteil in deinem Geist. Und ich möchte, dass, wenn er seinen Glauben bekennt, diesen Schritt durchführen. Ich will ihn nicht rausschieben, ich will ihn nicht nach hinten schieben, ich will die Verantwortung nicht abgeben. Ich tue es in deinem Namen. Es werden natürlich einige am Wegesrand stehen und sich verwundert die Augen reiben, wenn da 2 Kerle oder 2 Frauen mit Klamotten ins Wasser steigen. Vielleicht könnte es sein, dass hinterher die Polizei da steht, weil sie denken, sie wollen gemeinsam Suizid begehen. Aber das ist in diesem Moment alles uninteressant. Und wenn ihr dann diesen Menschen sagt, ich habe gerade jemanden, der seinen Glauben bekannt hat, vor Jesus Christus getauft, werden sie entweder kopfschüttelnd weggehen und sagen, die Christen, die spinnen alle. Oder es kommt der Nächste und sagt, wenn du schon mal nass bist, ich auch. Glaubensschritte. Der Weg zum Glauben beginnt auch mit dem ersten Schritt. Und meistens hat er nicht viel mit dem Glauben zu tun. Jedenfalls war es bei mir so. Aber ihr braucht nicht zu denken, wenn ihr dann diesen ersten Schritt getan habt, dass das dann alles so schön locker von alleine geht. Ihr seid wie Babys, die die ersten Schritte tun. Aus diesem Glaubensschritt heraus folgt der Weg ganz automatisch in die Gemeinde, weil ihr wollt ja nicht alleine sein. Die Menschen wollen nicht alleine sein. Sie brauchen die Geschwister in Gemeinden, denn sie haben jetzt erst recht viele Fragen. Sie wollen jetzt noch viel mehr wissen. Sie ähneln im Prinzip den Kleinkindern. Machst du da? Gehst du jetzt hin? Wer bist du? Diese Fragen kommen. Und alleine wäre es wie das Samenkorn, was auf felsigen Boden fällt. Glaubensschritte, sie bedingen einander und sie gehen ineinander über. Wir alleine werden im Glauben niemals wachsen können. Wir brauchen uns in der Gemeinde, in aller Liebe und mit aller Zuversicht, dass Gott bei uns ist, um uns in weiteren Glaubensschritten zu stärken, die Hand zu reichen, uns aufzuhelfen, wenn wir mal stolpern. Immer in der Gewissheit, Gott liebt uns so, wie wir sind. Und das war das Tolle für den Kämmerer. Denn der hatte ein Riesenproblem. Er hatte nämlich gegen Gottes Gebot verstoßen. Das wusste er, wenn auch nicht freiwillig. Aber er hat der Nachteil seines wunderbaren Berufs, also Schatzmeister und alles war, dass er ein Eunuch war. Und für ihn war es jetzt ganz wichtig, ich kann zu Gott kommen, so wie ich bin, auch mit meinen Verfehlungen, die ich vorher getan habe, unwissentlich oder wissentlich. Gott nimmt mich an. Wenn ich an ihn glaube, die Taufe folgt, Gott nimmt mich auf. Wir erfahren in der Bibel nicht, wie es mit diesem Kämmerer weiterging. Aber ich habe mich mal ein bisschen kundig gemacht und habe mal ein bisschen rumgeguckt und rumgegoogelt. Ich mache das sehr gern. Es gibt außerbiblische Kommentare, außerbiblische Untersuchungen. Und die haben festgestellt, dass die evangelische oder die Christenheit in Äthiopien auf diesen Vorfall, da an diesem Wasserloch, direkt zurückzuführen ist. Das heißt, einer, der dort diesen Glaubensschritt getan hat, hat in einem gesamten Land eine Erweckung ausgerufen. Dieser eine unsichere Schritt oder das Selbstbewusstsein. Da ist Wasser, was hindert mich daran, mich jetzt taufen zu lassen? Und Philippus sagt, auf, gebongt. Das Wunderbare ist für mich nicht dieser Glaubensschritt, dass er sich taufen lässt. Das Wunderbare ist für mich folgender Satz. Der Kämmerer sah ihn nicht mehr, konnte nicht mehr Danke sagen oder Sonstiges. Der hat seine Schuldigkeit getan, Gott hat ihn woanders hingestellt, den Philippus. Aber dann, er zog voll Freude weiter. Der Mann war happy. Der Mann war glücklich. Ich kann mir es vielleicht so vorstellen wie Paulus, als er die Bundeslade wieder gefunden hat, als er vorher rumgetanzt hat und als er getanzt hat und alles. Und seine Frau sagt, jetzt ist er ganz durchgedreht. Er war happy, er war glücklich. Und wenn ihr euch an eure Taufe erinnert, ich lasse euch mal 2-3 Sekunden Zeit. So, rum, dran gedacht. Als ihr aufgetaucht seid. Was war das für ein Gefühl? Was war das für ein inneres Gefühl? Ja. Ja, ich bin von Gott angenommen. Ja, ich habe es getan. Ja, ich habe mich zu Gott bekannt. Ich habe meine Taufe sogar innerlich vollzogen. Denn in dem Moment, wo mich der Pastor in Firnheim untertauchte, kam ich auf die Idee, durch die Nase nochmal Luft zu holen. Also ich bin auch innerlich getauft, komplett durchgespült. Da hatte ich so ein annäherndes Gefühl, wie das ist mit dem Sterben und dem Auferstehen. Aber es war ein erhebendes Gefühl. Und da hat es einen nicht gestört, dass man tropfnass dort rauskam und die Klamotten vielleicht am Leibe klebten. Uninteressant. Hier das erhebende Gefühl, aus dem Wasser zu kommen. Und da die Gemeinde, die jubelt, die froh ist, jawohl, wieder einer. Und ich weiß genau, die Engel beim Herrn, die stehen oben auch und applaudieren und sagen dann ganz kleinlaut, Herr, das war doch gar keine so schlechte Idee, die Menschen zu deinen Werkzeugen zu machen. So viel Freude, wie sie uns machen, wenn sie dir folgen, das ist einfach nur wunderbar. Behaltet euren Glaubensschritt ganz tief im Herzen. Und wenn mal wieder die Schritte wackelig werden oder ihr habt Angst zu fallen, ruft ihn euch in euer Gedächtnis zurück. Ruft diese allererste Liebe in euer Gedächtnis zurück. Und ihr werdet Jesus Christus spüren. Amen.